genialen Technik. Die haben mir hier so einen Rolls-Royce in die Hand gedrückt. Ihr wart schon als Erste hier, das muss man jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Und dafür danken wir euch auch sehr. Ja, heute ist das Thema Heimatlos, Christen auf der Flucht. Und es geht deshalb um dieses Thema, weil so viele Menschen auf der Flucht sind und auch so viele Christen weltweit auf der Flucht sind. Wer die Nachrichten einigermaßen wach abends noch inhalieren kann, der merkt, wie viel schon wieder 30.000 von da nach da, schon wieder 150.000 von hier nach dort. Ständig bewegen sich Menschen. Und es geht heute um Heimat und um Heimatlosigkeit. Und ihr seht hier im Hintergrund eine Kirche, die gerade von Fulani-Hirten oder Boko Haram wahrscheinlich in Nigeria abgebrannt wurde. Und es steht nur noch so eine Ruine. Und ich frage euch als allererstes, was würdet ihr machen, wenn ihr mit eurem frisch polierten, geputzten Haus hier, das wunderschön ist, eines Sonntags hierher kämt und irgendwelche Rebellengruppen hätten dieses Haus bis auf die Grundmauern zerstört? Diese Kirche hier sagt trotzdem, wir feiern einfach Gottesdienst vor der Ruine weiter. Und dieses Bild hat mich ganz, ganz tief beeindruckt. Doch bevor ich da in die Tiefe gehe, möchte ich weitergehen und jetzt schaue ich mal, ob das hier klappt. Muss man drücken oder ziehen? Drücken. Was sagst du so? Ja, okay. Ich habe vorhin den Weltverfolgungsindex erwähnt. Und das ist diese Liste der ersten 50 Länder. Wir betrachten insgesamt 78 Länder, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Man muss wissen, Christen sind die größte Glaubensgruppe dieser Erde. Und im Moment mit diesen 380 Millionen, die sehr stark verfolgt werden, reden wir von jeder siebten Person, von jedem siebten Christen, meine ich, auf dieser Welt ungefähr. Das heißt, wenn man jetzt hier abzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Margot, du wärst verfolgt, theoretisch. Bist du aber nicht und ihr anderen wahrscheinlich zum Glück auch nicht. Vielleicht einige, die von irgendwo hergekommen sind, weil du verfolgt worden bist. Aber das zeigt uns, wir hier sind in Sicherheit, während sie vor ihrer Ruine sitzen und unsere Hilfe brauchen im Gebet. Das ist keine Karte, die sagt, hier ist nur die Vollkatastrophe, sondern es ist eine Karte auch der Hoffnung, die sagt, in diesen Ländern, in denen Kirche eigentlich nicht existieren dürfte, sind Christen willens zu sagen, was immer du mir gibst, was immer du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Ich finde dieses Lied übrigens problematisch, ehrlich gesagt, weil egal, was du mir gibst, sage ich mir immer, ist das wirklich egal? Wäre es wirklich egal, ob eure Kirche morgen noch stehen würde, gell? Und deshalb versuche ich immer zu singen, was immer du mir gibst, was immer du mir nimmst, um da so ein bisschen auszuweichen, weil ich habe Respekt vor diesem Egal. Aber sie haben gelernt, das zu tun. Und ich habe mir ganz oft Gedanken gemacht, wenn du bei Open Doors arbeitest, wirst du mit so vielen Geschichten bombardiert täglich, dass du plötzlich in so einen Wahn kommst. Also mindestens ging es mir so. Man kommt so durch verschiedene Täler und Höhen. Und eines der Täler war, dass ich mir plötzlich angefangen habe auszumalen, was wäre, wenn? Also was wäre jetzt, wenn ich auf dem Elektrostuhl sitzen müsste? Was wäre jetzt, wenn mich jemand quälen würde? Was wäre, wenn mir jemand alles wegnehmen würde? Würde ich dann auch noch an Jesus glauben? Und ich moderiere bei uns so ein Sendeformat, das heißt Geschichten für Gottes Wirken. Und da laden wir Leute ein, die schon 10, 20 Jahre lang für Open Doors gearbeitet haben und die Gottes Wirken beschreiben, mitten in diesen Katastrophen. Und einen von ihnen habe ich gefragt und habe gesagt, ich bin da gerade in diesem Loch, das ich mir ständig ausmale und damit gar nicht mehr so wirklich zu tun haben möchte mit diesen Katastrophen. Was wäre, wenn? Und er sagte zu mir, das ist nicht wirklich die Frage, weil wenn etwas passiert, dann bekommst du auch von Gott die Kraft dazu. Du hast dein Leben mit Gott, das du führst und für dieses Leben gibt er dir die Kraft. Er gibt dir nicht das Leben für eine andere Person. Und das hat mich schwer beeindruckt und danach lebe ich auch seitdem, dass ich mir sage, Jesus, danke, dass du mir die Kraft für diesen Tag, für mein Leben gibst. Und es ist übrigens auch der Schalter, den ich umlegen kann dann und sagen kann, ich kann Nachrichten schauen, ich kann die schlimmen Nachrichten der Welt hören, ich kann die Katastrophe in dieser Welt betrachten im Moment unter dieser Prämisse, dass ich sage, wir haben das Wichtigste im Leben, wir haben das Gebet. Wir dürfen zu unserem Vater im Himmel beten und er gibt uns die Perspektive und er gibt uns auch eine Führung in diesem Gebet. Und in diesem Gebet ändert er die Dinge in der Welt. Das heißt, wenn wir nicht beten aus Schreck oder aus ich reg mich gar nicht mehr, ich gehe gar nicht mehr aus dem Bett gefühlt innerlich, weil alles so schlimm ist, dann verpassen wir eine Riesenchance, Gottes Wunder zu sehen. Dieses Bett hat ein Flüchtling gebaut und es ist alles, was er noch hat. Alles, was ihm geblieben ist. Sein Haus sozusagen. Und wir machen immer mal wieder so eine Übung zu Hause, dass wir überlegen, was brauchen wir denn wirklich? Also wirklich am Ende des Tages, was wäre noch nötig? Und vielleicht gibt es das hier auch. Es gibt es doch in einigen Orten, in die wir kommen, dass Leute sagen, ich habe mein eigenes Haus gebaut. Ich weiß, wo jede Steckdose liegt. Ich habe sie selber verbaut. Ich kenne alles und mich vertreibt hier niemand aus diesem Haus. Wirklich. Ich hoffe es für dich. Nein, ich hoffe es für dich, dass du bleiben darfst, immer. Aber ich glaube, es tut uns gut, so zu leben, als müssten wir es nicht brauchen. Und immer wieder daran zu denken, was für einen Segen wir haben. Eine meiner Reisen hat mich in den Irak geführt, nach Kurdistan. Und Kurdistan war ja vor über einem Jahrzehnt schwer in Mitleidenschaft gezogen durch den IS. Und sie haben besonders Christen, auch Jesiden und so weiter, versucht, dem Erdboden gleichzumachen und auszulöschen. Und es gab viele, viele, und auch jetzt heute, als ich vor 2 Jahren, glaube ich, war ich dort noch da war, es gibt ohne Ende noch diese Binnenflüchtlingslager. Und dieses ist aber ein altes Bild von einem Binnenflüchtlingslager von Christen. Und ich weiß nicht, ob ihr es bis hinten erkennen könnt, aber auf einem dieser Zelte ist geschrieben, Jesus is the light of the world. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und ich denke mir so, wie mutig muss jemand sein im Zeitalter von Helikoptern, Drohnen und so weiter, dass er gerade vertrieben Platz findet in einem kleinen Zelt mit ich weiß nicht wie vielen Kindern und das Erste, was er tut, ist auf sein Zelt zu schreiben, Jesus ist das Licht dieser Welt. Ich finde es so ermutigend und auch einen Beweis für das, was mir der, den ich da interviewt hatte, gesagt hat, in dem Moment, wo dir etwas geschieht, was du nicht wünschst, wird dir Jesus die Kraft geben, das durchzustehen. Und jeder von uns kennt Psalm 23 und diesen 6. Vers, in dem es heißt, in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Und es drängt sich mir der Verdacht auf, dass wenn wir in die Familie Gottes kommen, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte mit dir mein Leben leben. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Dass wir plötzlich einen Umzug vollziehen, den wir so realistisch gar nicht im Kopf haben, einen Umzug in ein anderes Haus, einen Umzug in Gottes Haus. Das heißt, egal ob du jetzt ein Haus hast, eine Wohnung oder ein Zelt hier auf dieser Erde, du hast auf jeden Fall, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, ein Haus, in dem du ein Leben lang bleiben darfst. Und ich glaube, dass das ist, was sich offenbart, wenn man plötzlich sein eigenes nicht mehr hat. Da reduziert sich alles auf das, was die Substanz ist in uns, was eigentlich uns trägt. Und das ist dann das, was zum Vorschein kommt. Das heißt, was verfolgte Geschwister uns voraus haben, ist, dass sie das erfahren haben, dass sie das ganz tief in sich als Boden haben, auf dem sie stehen. Jesus, es stimmt, wenn alles wegbricht, in deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Wenn ich nur dich habe, ist alles gut. In diesem Flüchtlingslager wurde noch ein kleines Haus errichtet. Und da steht drauf, Home is where Jesus is. Zu Hause ist dort, wo Jesus ist. Und das ist wirklich eine wunderbare Aussage hier an dieser Stelle. Ich glaube, es war Weihnachten, so wie das hier aussieht. Aber es unterstreicht, was Philipper 3, Vers 20 aussagt, wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Retter. Ich hatte in in Kurdistan mit jemandem gesprochen, der sagte, ich habe mich gerade verlobt und meine Verlobte und ich sind nach Mosul gegangen und da war meine Familie auch und verheiratet. Sie hatten gerade geheiratet, so. Sie wollten dann von Mosul aus ihre Flitterwochen begehen irgendwie. Und der IS ist einmarschiert und seine Mutter sagte, wir fliehen alle sofort. Alle Kinder, alles. Aber der Mann bäumte sich auf und sagte, nee, ich habe mein Haus hier gebaut, das ist, weißt du, wie viel wert? Ich habe gerade einen neuen Mercedes, das gehört uns und wir sind hier und wir bleiben hier. Hier kann uns niemand vertreiben. Und es hat eine richtige Krise gebracht in diese Ehe von den Eltern. Und die Mutter wurde so unruhig, dass sie sagte, wir müssen gehen. Und sie ist dann mit den Kindern mit Sack und Pack nach Erbil geflüchtet in den Norden, nach Kurdistan, in die Ninive-Ebene. Und der Vater blieb. In der Woche danach wollte er gerade seinen neuen teuren Mercedes aufschließen, als jemand vom IS neben ihm stand und sagte, her mit dem Schlüssel. Und er sagte, du träum weiter, es ist mein Auto. Und dann wurde es aber richtig ernst. Und der Vater hatte aber noch den Mut zu sagen, bring mich zu deinem Kommandanten. Dir gebe ich diesen Schlüssel nicht. Und dann ging er zu dem Kommandanten. Und der sagte zu ihm, ich gebe dir eine Viertelstunde Zeit. Du gibst mir den Schlüssel und du sagst mir, wo dein Haus ist. Eine Viertelstunde Zeit, aus diesem Ort zu fliehen. Und dann ist dieser Vater mit nichts, außer dem, was er am Leib hatte, geflüchtet und 2-3 Monate durchs Land geirrt, zu Fuß, hat immer wieder bei irgendwem eine Möglichkeit zum Übernachten gefunden und voll traumatisiert ist er irgendwann dann in Erbil angekommen. Und versteht ihr, das sind ja nicht leichte Dinge. Das sind ja nicht leichte Dinge, wo man sagt, naja, dann verlässt du halt alles. Das sind Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir immer wieder sagen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, es gehört alles dir. Meine Gesundheit gehört dir, mein Haus gehört dir, meine Familie gehört dir, meine Kinder gehören dir, alles gehört dir, Vater. Und das erste Gebet, was wir jetzt beten können, weil ich finde es immer so wichtig, ich habe es selber immer als so heilsam erfahren, wenn du so schlimme Sachen hörst, dann sofort zu beten und das alles wieder abzugeben. Almut sagt, ihr habt hier so den Brauch, dass wir aus der Menge heraus beten können. Dann lass uns doch jetzt dafür beten, dass unsere Geschwister in Irak, die so Schlimmes erlebt haben und heute auch noch auf der Flucht sind zum Teil, von Ort zu Ort gehen müssen, ihre Familien verloren haben, ihre Häuser verloren haben, dass sie eine neue Perspektive bekommen. Und es waren mal 1,2 Millionen Christen in Irak, heute sind es unter 500.000. Und sie fliehen in alle möglichen Länder, weil sie sagen, es ist keine Perspektive mehr dort. Dass ihr betet auch für die Perspektive, wieder eine Kirche dort zu errichten. Habt vergessen, für die am Stream betet einfach auch zu Hause bitte. Und wenn ihr hier betet, ganz laut, damit es alle hören können.
Dass du ihnen ja ganz klare Ideen gibst, wie sie ihr Leben fortsetzen können. Dass du sie wirklich so führst, wie dass sie ihre Talente einbringen können und dass sie ja ihren Lebensunterhalt auch wieder verdienen können. Dass sie ein neues Zuhause finden, dass sie Freunde finden und dass du die Christen miteinander so vernetzt, dass sie einander unterstützen können.
Danke, Jesus, dass du unsere Heimat bist. Egal, ob wir ein Haus haben oder auf der Flucht sind. Bei dir sind wir geborgen, Herr. Ich bitte dich für die, die aus dem Irak geflohen sind als Christen, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden, dass du sie tröstest, dass du sie ermutigst, Perspektive schenkst, dass sie aufgenommen werden, dass sie sich gegenseitig Mut zusprechen können, dass du die Gegebenheiten vor Ort auch wieder veränderst und Religionsfreiheit in Irak schenkst.
Vater, lass sie spüren, dass sie nicht alleine sind, sondern ja, dass weltweit Christen für sie beten und sie lieben und unterstützen wollen.
Jesus, wir bitten dich um deine Vision für unsere Geschwister in Irak und Syrien, überall dort, wo sie in diesen Gebieten sind, wo es so unsicher ist, dass du ihnen jetzt so laut zusprichst, dass sie es verstehen, dass sie einfach verstehen, was du ihnen sagst, dass sie deine Stimme hören, dass sie deine Wege sehen und die vorbereiteten Wege, die du vor sie ausgebreitet hast, vor ihnen ausgebreitet hast, dass sie in denen leben dürfen. Amen. Wenn es euch interessiert, mehr darüber zu erfahren, ich gehe jetzt gleich zu Nigeria rüber, zum zweiten von den beiden Ländern, die ich beleuchten wollte. Wir haben Mitte des letzten Jahres einen Film gedreht, der ist 90 Minuten. Zur Verfolgung gehört, dass man informiert ist, dass man einfach weiß, was passiert denn da überhaupt in diesen Ländern, was geschieht den Christen dort. Und ihr seht da im Hintergrund Markus Rode, den Leiter von Open Doors Deutschland. Und er ist tatsächlich innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, ist er eine Woche in Irak und eine Woche in Nigeria gewesen, hat dort in einem Traumazentrum in Nigeria fast die ganze Woche lang diesen Geschichten zugehört. Und wenn ihr auch beten möchtet für uns als Team weltweit, für Open Doors, dass wir das alles verdauen, dann ist das auch wirklich ein Gebet, das wir dankbar annehmen. Fotografiert euch ab, wenn ihr mögt. The Journey, Irak und Nigeria, könnt ihr auf YouTube anschauen. Ja, wusstest du, dass Christen aus 75% der Länder des Weltverfolgungsindex berichten, dass sie gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden? Das ist eine Masse, das ist eine solche Masse, 75%. Und wir schauen jetzt einen Clip, der ein bisschen beleuchtet, wie es in Nigeria zurzeit aussieht.
Die Männer trugen Armeeuniformen. Zuerst dachten wir, sie seien von unserem Militär. Dann sahen wir, dass sie IS-Flaggen trugen und wir hörten ihren Fulani-Dialekt. Wir beteten, als sie von ihren Motorrädern abstiegen und uns begrüßten. Mein Vater erwiderte ihren Gruß und dann fragten sie, wo der Rest unserer Leute sei. Mein Vater hat nicht geantwortet. Während sie sich unterhielten, geriet ich in Panik und schlich mich unbemerkt davon. Währenddessen hörte ich plötzlich einen Schuss und ich rannte los.
In Afrika und besonders in Ländern südlich der Sahara, wie Burkina Faso, Nigeria oder der Demokratischen Republik Kongo, hat die Ausbreitung des islamischen Extremismus in den vergangenen 10 Jahren zu einer dramatischen Zunahme der Verfolgung geführt. Islamisch-extremistische Gruppen wenden massive Gewalt an, um den Machtbereich des Islam auszudehnen. Nigeria ist dabei einer der Brennpunkte. Allein innerhalb eines Jahres wurden in Nigeria rund 5000 Christen getötet und mehr als 4000 entführt. Im Sommer 2023 wurden innerhalb nur einer Woche mehrere Dörfer im Bundesstaat Plateau angegriffen. Dabei wurden insgesamt 30.000 Menschen vertrieben und 125 getötet. Die meisten von ihnen Frauen und Kinder.
Wenn wir nur einen Schuss hören, wissen wir, dass es Soldaten sind. Aber wenn es viele Schnelle sind, wissen wir, dass es Boko Haram ist. Als wir nur einen Schuss hörten, dachten wir, es wären Soldaten. Also blieben wir einfach zu Hause. Einer unserer Nachbarn kam zu uns und rief: Es sind Boko Haram-Kämpfer, nicht die Soldaten. Und sie haben schon einen Mann getötet, dessen Haus sie angezündet haben. Dann lief er davon und sprang über den Zaun. Meine Geschwister und ich rannten dann auch, bis wir einen Fluss hinter unserem Dorf überqueren konnten.
Ich habe gesehen, wie sie meinen Mann töteten und sagte mir, wir sind alle so gut wie tot. Ich fühlte mich schon tot, denn als ich das sah, verlor ich den Verstand. Ich dachte, ich werde verrückt. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, geschweige denn, wo ich war. Ich dachte an unsere anderen Kinder, die zu Hause waren. Wie soll ich ihnen ein Leben ermöglichen?
Zehntausende Christen leben derzeit unter prekären Bedingungen in Lagern für Binnenvertriebene. Die enorme Not drängt zum Handeln. In den kommenden Monaten will Open Doors über 10.000 Familien in mehreren Lagern in den nigerianischen Bundesstaaten Plateau und Benue mit Hilfsgütern erreichen. Bislang erhalten sie nicht die Hilfe, die sie brauchen. Nur ein Minimum an Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung hat die Lager erreicht. Sie benötigen jetzt dringend Lebensmittel und andere Hilfsgüter, aber auch neue Hoffnung und eine Perspektive.
Wir als Open Doors sind nicht in der Lage, das zu leisten, was dort gerade zu leisten ist. Die Umstände sind so unfassbar und es sind Zehntausende von Menschen, die regelrecht wirklich im Dreck leben und keine Hilfe im Moment sehen, jedenfalls nicht eine Hilfe, um zu überleben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt aufstehen als Leib Christi, als Glieder dieses Leibes Christi, wo es auch heißt, wenn ein Glied leidet, dann leiden auch die anderen Glieder mit. Und deshalb bitte ich euch, liebe Geschwister im Glauben, bitte helft uns, damit wir in der Lage sind, diesen Menschen zu helfen, die mit uns durch Jesus Christus verbunden sind. Und ich möchte euch von ganzem Herzen dafür danken. Und ich danke euch auch für alle Gebete, die jetzt so nötig sind.
Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wenn du mir diese Folie geben kannst von dem Bibelvers, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Siehst du die? 11 müsste es sein. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, auf eine gewisse Art und Weise. Also wie hast du reagiert? Wie habe ich reagiert auf diese ganzen Einschränkungen, auf die psychologischen Folgen, vielleicht auch von Krankheit, die du erlebt hast in dieser Zeit? Was hast du in dir entdeckt? Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Bist du aus einem Holz geschnitzt, das eher in den Rückzug geht und sagt, wenn das hier alles so schrecklich ist, dann bin ich nicht mehr, weil ich nicht mehr hinschaue? Oder bist du aus dem Holz geschnitzt, das sagt, wer braucht Hilfe? Wem kann ich jetzt dienen? Oder irgendwo in der Mitte? Und egal was war, aus welchem Holz wärst du das nächste Mal geschnitzt, wenn wieder so etwas um die Ecke käme? Es geht nicht um Verdammnis von dem, was war. Es geht nicht drum, wo du vielleicht ein bisschen dich schämst und sagst, ich hätte so viel mehr daraus machen können. Ich hätte so viel mehr Leuchtturm sein können. Ich hätte so viel mehr mich reingeben können in die Gemeinschaft. Vielleicht auch ein paar weniger Regeln gehorchen können, um etwas zu ermöglichen. Und dieser Vers hier ist ein Vers, der uns in diese Lage versetzt, aktiv etwas voranzubringen. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwo mal euch einen Arm gebrochen, irgendwas gehabt? Was war bei dir? Der Arm und der rechte Arm. Und du bist Rechtshänder oder Linkshänder? Autsch. Rechtshänder. Und wie fandst du das einschränkend für den Rest auch deines Körpers irgendwie? Oder brauchst du deinen rechten Arm im Grunde jetzt auch nicht so? Schon, ja. Und so ist es ja wirklich, ne? Also, wenn du mit einem kleinen Zeh in die Tür rennst oder irgendwie so, oh, das tut sofort im Magen weh. Also es ist, wenn irgendwo etwas passiert, dann betrifft es gleich den ganzen Körper. Und in der Bibel wird dieses Bild benutzt, um zu sagen, was immer einem einzigen unter uns passiert, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es uns allen nicht gut. Wenn bei irgendwem der Segen in der Ehe schief hängt oder das Kind vollpubertiert oder die Eltern vollpubertieren, was weiß ich, es ist, alle sind massivst betroffen. im ganzen Leib Christi. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, auch wenn wir Menschen gar nicht kennen mit Namen. Vor 5 Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, auf die Frage, wie viele Geschwister hast du, hätte ich gesagt, ich habe einen Bruder. Mittlerweile, und ich meine es ganz, ganz tief innen, sage ich, ich habe Millionen von Schwestern und ich habe Millionen von Brüdern und die leben auch in ganz verschiedenen Ländern. Ich kenne die auch alle gar nicht mit Namen. Und die sind überall. Und wenn du irgendwo hinkommst und jemand so betroffen ist, ich war jetzt im Februar in Kenia, da habe ich genau diesen Film, also das hätte Copy-Paste in Kenia stattfinden können, genauso erlebt mit diesen Rundhütten, mit diesen Sandpisten und mit diesem Leid. Und wenn dir dann plötzlich eine Person im Arm liegt und nur noch weint vor Schmerz mit allem, was ihr passiert ist, dann dauert es keine Viertelstunde, bis sie wirklich deine Schwester ist. Dann ist es sofort so. Und deshalb bin ich hier, weil ich es erlebt habe. Ich weiß, vielleicht die wenigsten hier würden sagen, ja, schön für dich, kann ich halt nicht erleben. Aber wir können es erleben, weil wir den Heiligen Geist haben und sagen, bitte zeig du uns Brüder und Schwestern, bitte zeig du uns die Menschen, für die wir beten können. Denn er ist mächtig genug dafür. Und wir werden nachher auch werde ich ein Gebet anbieten. Da müsst ihr gar nichts sagen, einfach zuhören, was ich bete. Aber dass wir diese Gabe geschenkt bekommen, dass wir beten können. Ich halte überhaupt nichts von Gebetscheck-Listen. Also vielleicht gibt es hier so einen Typ unter euch, ne, der sagt, ich kann nur nach Checkliste beten. Ich kriege die Krise bei einer Checkliste, weil ich ja ständig versage. Ich habe dann Montag nicht richtig gebetet und Dienstag nicht lang genug und ich weiß nicht was alles. Und bei mir muss es von innen raus blubbern, verstehst du? Und dafür werde ich nachher beten, für alle die das möchten, dass wir einfach das Anliegen der verfolgten Geschwister, die wir nicht sehen, aber dass wir das innerlich von innen heraus haben, dass Gott uns plötzlich flutet mit Bildern, mit Namen, die wir noch nie gehört haben. Und dass wir dann beten können. Ja, wir schauen uns jetzt noch einen Clip an von einer Situation auf dieser Flucht.
Ich fragte die Fulani, versteht ihr wirklich, dass es falsch ist, was ihr tut? Sie antworteten, ja, aber es gibt keinen Weg, es zu stoppen. Ich sagte, doch, den gibt es. Wenn ihr euer Leben Jesus gebt, wird er euch vergeben und ihr könnt mit diesen bösen Dingen aufhören.
Mary war in der Kirche, als militante Fulani-Hirten angriffen und sie entführten. In ihrer Heimat im Nordwesten Nigerias besteht immer die Gefahr eines Angriffs militanter Islamisten. Zahlreiche gewaltsame Übergriffe in Nigeria gehen auf das Konto von militanten Fulani und bewaffneten Kriminellen, aber auch islamistischer Gruppierungen wie Boko Haram.
Ich rannte davon, dann hörte ich, wie meine Schwester mich rief. Mary, Mary. Ein Teil von mir sagte, renn weiter, geh nicht zurück. Der andere Teil sagte, du musst zurück und ihr helfen. Auf dem Weg zurück sah ich den Anführer der Fulani-Hirten. Er rief mir zu, ihr kommt mit, folgt uns. Wenn ihr nicht mitkommt, töten wir euch. Wir gingen mit. Sie schlugen uns, bevor wir den Busch erreichten. Gott gab mir Kraft und Mut. Ich weiß nicht genau wie, aber ich war mutig genug.
Marys Schwester entkam. Aber Mary und 3 weitere Frauen wurden 54 Tage lang festgehalten, während derer sie wiederholt sexuelle Gewalt erlitten. Marys Glaube an Jesus blieb stark und sie versuchte sogar 3 der Kämpfer vom Evangelium zu überzeugen. Die Fulani-Entführer forderten ein sehr hohes Lösegeld. Es dauerte 3 Monate, bis Mary und ihre Freunde freigelassen wurden. Mary und ihre Freundinnen waren schwer traumatisiert. Open Doors lud die jungen Frauen ins Shalom Center in Nigeria ein. In diesem Traumazentrum ist Platz für viele verfolgte Christen aus Subsahara-Afrika, die verschiedene Arten von Traumata erlitten haben und hier erweiterte Begleitung und Beratung bekommen, um Heilung und Frieden zu finden.
My dreams are to go. Ich träume davon, dieses Land zu verlassen und in die Welt hinauszugehen, um die Botschaft von Christus zu verbreiten und anderen zu erzählen. Wenn wir unser Vertrauen in Gott setzen, gibt es nichts, was Gott nicht tun kann. Und ich wünsche mir, dass meine Brüder und Schwestern in der Welt Nigeria in Gottes Hände legen, damit Gott uns führt, seinen Frieden auf diese Erde bringt und damit Nigeria erneuert.
Durch Komplikationen einer Operation ist Mary nach den beiden Interviewaufnahmen verstorben. Sowohl Mary als auch ihre Familie wollten, dass ihre Geschichte gehört wird, denn so viele dieser Geschichten bleiben im Verborgenen. Unsere Mission ist es, Christen zu stärken und auszurüsten, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus unter Verfolgung leiden und sie dabei zu unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Bitte beten Sie mit, dass unsere Geschwister in Nigeria nicht auf sich allein gestellt bleiben und unsere Hilfe weiterhin ankommt.
Kannst du mir gerne Folie 13 geben dann? Das eine ist, dass wir Christen unterstützen weltweit, damit sie ihren Glauben an Jesus nicht verlieren. Und der andere Teil der Medaille ist, die andere Seite, damit sie von Jesus Christus erzählen können. Mit unserer Haar- und Hautfarbe, mit unserer Kultur, mit diesem Hintergrund, könnten wir nicht dorthin kommen, wo sie sind. Es wäre keine Chance. Wir würden sie in Gefahr bringen, würden jeden in Gefahr bringen, mit dem wir dort zusammen sind unter Umständen. Wir würden nur Unheil anrichten in diesen Ländern mit so krasser Verfolgung. Und deswegen können wir ihnen dankbar sein, wenn sie nicht flüchten außerhalb des Landes zum Beispiel, sondern wenn sie sagen, nein, unter diesen Umständen bleibe ich hier, denn mein Volk muss von Jesus Christus erfahren. Das bedeutet, ich habe noch niemals so eine Undercover-Mission gemacht wie jetzt. Ich habe mich wirklich schwer getan, zu Open Doors zu gehen, dort zu arbeiten, weil ich gedacht habe, dann missioniere ich ja nicht mehr direkt. Es ist die indirekteste Mission, die ich betreibe und die du auch betreiben kannst. Auch wenn du zum Beispiel hier bist und sagst, ich traue mich gar nicht so von Jesus zu erzählen, dann bete, dass sie es können. Dann bete, dass Jesus wiederkommen kann, weil wirklich alle Welt davon gehört hat. Wir haben unsere Heimat im Himmel und von dort erwarten wir Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Und ich habe Mary so bewundert, weil sie gerannt ist um ihr Leben. Und diese Zweifel fand ich sehr gut ausgedrückt, wie sie sagte, ich höre meine Schwester hinten schreien, soll ich mich umdrehen und zurück in diese Hölle? Nein, ich renne weiter. Es waren noch 4, 5, 6 Schritte weiter. Nein, ich muss zurück zu meiner Schwester. Und das ist das, was ich vorhin meinte, das kannst du nur aus Gottes Kraft, dass du sagst, ich renne bewusst jetzt in die Hölle, denn es ist meine Schwester. Und das ist auch etwas, was ich dir ans Herz legen möchte, bewusst in diese Hölle zu rennen, nur im gedanklichen Sinn, sich auseinanderzusetzen mit dem, wo die Katastrophe am schwersten ist, weil du sagen kannst, Jesus, bitte nimm du das, bitte ändere du es, bitte komm du mit deiner Perspektive hinein, bitte gib mir deine Perspektive für diese Situation. Deshalb lass uns jetzt beten, dass heimatlose Christen wirklich ihre Heimat in Jesus finden. Vielleicht ist auch nicht jeder so ein starker Christ, der gerade verfolgt wird, sondern er braucht dein Gebet für Heilung von Traumata, für vor allem die Vergebung von diesen Menschen, die an ihnen so schuldig geworden sind. Ich habe jetzt 2 Länder aus dem muslimischen Hintergrund und deshalb möchte ich etwas ganz bewusst sagen. Wir arbeiten niemals gegen eine Religion oder eine Auffassung. Niemals. Wir sind für Menschen, gleich welchen Glaubens sie sind. Aber auf der ganzen Welt gibt es einfach Menschen, die Extreme sind, die Extremisten sind, die aus diesem Extremismus heraus Menschen wirklich Schaden bringen bis hin zum Tod. Ob das jetzt im Hinduismus ist, im Extremismus im Hinduismus oder eben hier im Islam, ist völlig gleich. Und Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, sagte einmal, Islam, ISLAM, ist für mich ein Akronym und es heißt nichts anderes als ich sage, liebt alle Muslime. Und das müssen wir uns immer wieder tief sagen. Wir lieben die Menschen. Wir lieben nicht unbedingt das, was sie tun. Und Bruder Andrew sagte noch etwas. Er sagte, einen Feind kannst du nicht zu Jesus führen. Du kannst nur einen Freund zu Jesus führen. Und deshalb ging er zum Beispiel nach Pakistan mitten in die Trainingslager des IS. der Islamisten und brachte ihnen Bibeln und machte sie sich zu Freunden. Den Mut muss man erstmal haben. Er sagt, du kannst nur einen Freund zu Jesus führen. Deswegen ist es so wichtig zu beten, dass sie ihren Verfolgern vergeben können und sie zu Freunden machen können. Lass uns wieder dasselbe tun, auch am Stream gerne. Bete aus vollem Herzen und so laut du kannst, damit alle das hier hören.
Betroffenen heilst an ihrer Seele, an ihrem Herzen, Herr. Ich bitte dich, dass sie, ja, so wie Mary, nur auf dich schauen und Perspektiven gewinnen können in diesen schrecklichen Situationen, Herr. Danke, dass du die Macht hast, da einzugreifen.
Ja, Jesus, wir bitten dich dafür, dass du unseren Geschwistern in Nigeria und auch überall auf der Welt, wo sie verfolgt werden, die Möglichkeit schenkst, dass die Feinde zu Freunden werden, dass sie überhaupt fähig werden, ihnen zu vergeben. Und dass sie am Ende sagen können, ich bin frei, weil ich meinen Feinden vergeben habe. Wir bitten dich, dass die Liebe gewinnt, dass die Liebe, die durch diese Vergebung kommt, so stark trägt, dass die Feinde einfach überwältigt sind davon. Wir danken dir für die Möglichkeiten, die du da schaffst. Amen. Ja, bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch etwas zeigen, was ihr auf euren Plätzen habt. Wenn ihr das eben mal vor euch nehmen möchtet, dieses A5-Heft. Ihr habt auch noch einen kleinen Gebetsflyer bekommen, auf den könnt ihr mit nach Hause nehmen und einfach für diese Situation weiterbeten, wenn ihr mögt. Dieses Heft ist eine kostenfreie Möglichkeit, jeden Monat mehr von Gottes Wirken in dieser Welt zu erfahren. Und wir haben jeden Monat verschiedene Themen. Dieses Mal ist es Christen am Horn von Afrika. Manchmal sind es Themen wie Kinder in der Verfolgung und solche Sachen. Und wenn du das abonnieren möchtest, kostenfrei, dann bist du in einem Jahr schon richtig schlau. Und ihr schaut mal bitte in der Mitte dieses Hefts. Ich habe das hier schon mal rausgenommen, um euch das leichter zeigen zu können. Aber schaut mal, in der Mitte des Heftes, da findet ihr hier so einen Gebetskalender. Und dieser Gebetskalender ist jeden Monat neu und jeden Monat aktuelle Gebetsanliegen aus aller Welt. Und das sind, wie ihr seht, immer nur so ein paar kleine Sätzchen. Und das ist jetzt euer Part und der Stab, den ich an euch weitergeben möchte, zu sagen, bitte, bitte abonniert das, damit ihr wisst, wofür ihr beten könnt, weil ich ja heute dann wieder nach Hause fahre und morgen sagt ihr, irgendwer war da und hat irgendwas über Verfolgung gesagt, aber ihr wisst vielleicht nicht mehr so genau, was ihr denn konkret beten könnt. Deshalb nehmt das gerne mit nach Hause. Und wenn ihr hinten mal schaut, da ist so eine Ja-Karte. Und warte, ich mache das mal hier noch eins weiter, so genau. Und du kannst auch mit deinem Handy den QR-Code abscannen, wenn du magst, dich dort eintragen und dann schicken wir das gerne, gerne, gerne jeden Monat zu. Und das heißt, jetzt ist Ende des Monats und ihr bekommt dann gleich im nächsten Monat wieder das Aktuellste. Wenn du ganz lieb zu mir sein willst, in deiner allerschönsten Schrift. Oder trag deine Telefonnummer ein, dass ich nochmal nachfragen kann. Ich habe jedes Mal bei jeder Veranstaltung ungefähr 2 Leute, wo ich nochmal nachfragen muss, weil, also wenn du denkst, deine Schrift ist ganz schlimm, dann mach das mit dem QR-Code, dann habe ich gar kein Problem. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir werden jetzt gleich nochmal beten, oder ich bete für euch, dass für alle, die das wollen, dass du kannst dann innerlich mitbeten, auch am Stream, dass du mit dieser Gabe erfüllt wirst, einfach zu beten, von Gott zu wissen, was du beten kannst. Und ich weiß nicht, wie geübt du darin bist, von Gott Bilder zu empfangen, Worte zu empfangen oder Bibelverse, die in deinen Kopf kommen. Und wenn du es nicht bist und dich danach sehnst, dann ist jetzt eine gute Zeit dafür. Und du kannst schon mal diesen Clip loslaufen lassen. Es ist ein Lied, das wir in Irak aufgenommen haben mit einem Bruder aus dem Irak und Manuela, die bei uns das Gebetshaus leitet, an der Harfe. Und während dieser Zeit werde ich jetzt einfach für euch beten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst. Wir können noch nicht mal beten ohne dich. Wir können noch nicht mal Gebete formulieren ohne deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich jetzt so sehr, dass du jedem, der das möchte, der sich danach sehnt, dass wir innerlich die Checklisten beiseite legen können und erfüllt von deinem Heiligen Geist beten dürfen für unsere verfolgten Geschwister. Herr, ich bitte dich für jeden, der das möchte, dass du heute diesen Schulterschluss schaffst zwischen uns und ihnen. Dass dieses Bild, dass wem immer was passiert in diesem weltweiten Leib Christi, dass es auch uns passiert, dass wir das verstehen. Herr, du kennst uns komplett, wie wir alle hier sitzen. Deine Augen schweifen über die Erde, du kennst uns so gut. Und wir bitten dich, dass du uns nimmst, so wie wir sind. Wir geben dir alles, wo wir denken, wir haben versagt, auch mit dem Beten. Wir können das nicht, kriegen das nicht so gut auf die Kette. Wir vergessen es immer wieder. Vergessen, Bibel zu lesen, was auch immer. Dass du heute einen neuen Start in uns bereitest. Dass du uns heute mit neuer Hoffnung erfüllst, mit einem Hunger danach, die Bibel zu lesen. Mit einem Hunger danach zu beten. Für alles, was wir vor Augen sehen. Für alles, was wir hören. Für alles, mit dem du uns erfüllst. Danke, Jesus. Amen. Bleibt ruhig noch einen Moment im Gebet und hört noch einen Moment dem Lied zu. Sag deinem Herrn, was du dir wünschst von ihm.
Ich vertraue dir. Durch dein Kreuz gibst du Hoffnung, die mich trägt. Du gabst alles für die Rettung dieser Welt. Und die Hoffnung ist ein Anker tief in mein Gott steht fest für alle Zeit. Du bleibst stets gleich, der war und kommen wird. Dein Wort besteht. Die Rettung dieser Welt und die Hoffnung.
Ja, Jesus, danke dir, dass du dein Werk in uns tust. Und wir bitten dich, dass du damit weitermachst, dass du uns begleitest durch alle Nächte, durch alle Tage. Danke. Amen. Lobpreisteam, ihr könnt gerne wieder nach vorne kommen, während ich euch noch die letzten 4 Ansagen mache, wenn du mal Folie 17 geben kannst, bitte. Und zwar haben wir dieses Jahr 70-jähriges Bestehen von Open Doors und das feiern wir in Karlsruhe. Einmal mit einem Jugendtag, zu dem auch Erwachsene zugelassen sind. Das ist ein richtig wunderschöner Jugendtag. Das heißt, packt einfach den Bus voll, kommt, ihr werdet es niemals bereuen. Es kommen dort Geschwister aus der Verfolgung und berichten direkt. Und das ganze Ding ist auch noch kostenlos. Dann am Freitag gibt es noch einen Gebetstag, Nachmittag und am Samstag einen Kindertag für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Also wenn du deine Kinder hast, dann pack sie ein und damit die Erwachsenen auch was davon haben, gibt es dann auch noch was für Erwachsene. Und es ist wirklich so, dass es lebensverändernd ist. Das war unser erster Berührungspunkt fast mit Open Doors, an so einem Tag dabei zu sein. Und es ist nicht so weit weg von hier, du kannst es alles an einem Tag schaffen, musst noch nicht mal eine Übernachtung draufpacken, diese Geschwister zu sehen aus der Verfolgung, die wirklich live berichten, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also überlegt es euch gerne, das ist Himmelfahrt und dankt euch für den Lobpreis jetzt noch.